Ihr hört Pommes Gun, den Podcast von PowerMetal.de.
Hallo und herzlich willkommen bei Pommesgabel, dem Podcast von PowerMetal.de. Ich bin Pia und ich bin heute hier mit Tobi in unserem virtuellen Aufnahmeraum, weil wir uns gesagt haben, wir haben zu unseren Folgen wie Gitarre, Produktion, Backingtrack und so weiter, also alles, was so ein bisschen mit Technik, mit dem musikalischen Hintergrund sozusagen zu tun hat, recht viele Fragen eingeschickt bekommen und die wollen wir jetzt einfach mal beantworten, beziehungsweise wird Tobi sie beantworten. Hallo Tobi.
Hallo.
Ich würde sagen, wir springen direkt rein, ne?
Ja, ich würde auch sagen, also ich habe da jetzt tatsächlich, würde ich auch nochmal den Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal Dankeschön sagen. Kam nämlich sehr viel Feedback für die Folgen und ja, da sind sehr viele Fragen bei mir gelandet, die ich mit viel Freude beantwortet habe und auch heute nochmal audiomäßig aufbearbeite und beantworte.
Genau, wir haben ja ein paar dann in den Soundchecks auch mal angesprochen, aber sicherlich nicht alle. Und damit nicht nur diejenigen, die uns angeschrieben haben, von meiner Seite auch vielen Dank dafür, die Antwort bekommen, sondern alle das hören können, haben wir das jetzt nochmal kompakt in dieser Folge zusammengefasst. Ganz generell freuen wir uns immer total, wenn ihr uns Feedback schickt, egal ob das per E-Mail, über Instagram, über was weiß ich, im PowerMetal.de Forum ist. Das kommt bei uns immer alles sehr gut an. Wir fangen an mit einer Frage von Markus zum Thema Backing Track. Hat man als Zuschauer eine Chance zu erkennen, ob Gesang oder Soli vom Backing Track kommen? Bei Konzerten geht mir diese Frage seit der Folge nicht mehr aus dem Kopf.
Ja, das ist eine Frage, die tatsächlich schwer zu beantworten ist, so ein bisschen. Ich glaube, das geht vielen Leuten durch den Kopf, wenn man in das Thema Backing Track denkt. Selbst ich kann mich davon nicht freisprechen. Wenn ich bei einer Show stehe, denke ich auch immer so, kommt das jetzt gerade live oder ist das vom Backing Track? Also Gitarre ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Wenn man jemanden hat, der perfekt spielt, dann kann das auch schon mal wie eine Studioaufnahme klingen. Das ist wirklich schwierig, das rauszuhören. Gesang ist tatsächlich ein bisschen einfacher. Da kann man es meistens daran ausmachen, einfach, wenn ihr darauf achtet, dass der Sänger halt das Mikro weiter wegnimmt oder näher an den Mund rannimmt und ihr halt keine Veränderung hört. Das heißt, wenn es zu perfekt und sauber gleichmäßig laut klingt, ihr keine Atma hört oder ihr keine leichten Störgeräusche zwischendrin mal wahrnehmt, wenn er das Mikro runternimmt oder so, das ist immer ein trügerisches Zeichen dafür, dass es nicht gerade live passiert, was ihr da hört. Aber ja, es ist tatsächlich nicht ganz so einfach rauszufinden. Es gibt auch durchaus Künstler, bei denen man weiß, dass sie teilweise Backing-Tracks benutzen und die halt so geschickt lip-sinken, dass man es halt eben tatsächlich schwer mitbekommt. Mhm. Das ist leider nicht so einfach zu beantworten.
Ich finde die Frage auch deswegen schwierig, weil es ja auch Bands gibt, die nur einen Gitarristen haben zum Beispiel, aber zwei sind eingespielt, ne? Oder es gibt keinen Bassisten oder ähnliches. Das ist einfach ein Bandmitglied weniger da ist, sodass man zwangsläufig was vom Band nehmen muss, was aber nicht automatisch heißt, dass die Person dann Playback sozusagen spielt. Ne? Sie spielt dann einfach die andere Gitarre.
Genau, das ist halt immer so ein bisschen bei mir der Punkt, wo bei mir so die Grenze vom Backing Track ist. Also Soli hätte ich schon gern live gespielt, ne, weil es halt einfach so ein besonderer Ausdruck, also gerade als Gitarrist selber ist das halt für mich immer so ein Moment des besonderen Ausdrucks, wo man sich halt selber mal so ein bisschen verwirklichen kann. Das fände ich schon schade, wenn die vom Band kommen. Ansonsten bin ich da auch dabei, ne, auffüllen mit Gitarren, mit Streichern oder was auch immer, ist ja vollkommen legitim.
Mhm. Ja, und wer sich jetzt denkt, Mensch, dann such doch nochmal ein Bandmitglied, das das dann machen kann. Das ist auch was wir in der Backing-Track-Folge, glaube ich, angesprochen hatten. Das ist ja gar nicht so einfach. Du musst ja wen finden, der deine musikalische Vision verfolgt oder jemanden, der nur dann dafür da ist, das abzuspielen, was du der Person vorgibst. Und das ist am Ende ja auch eine Geldfrage, ne? Also wenn ihr da noch ein bisschen mehr Input haben wollt, hört gerne in die Backing-Track-Folge nochmal rein. Da hat Walle von Venues auch nochmal ein bisschen mehr drüber gesprochen.
Ja, ich kann auch gerade einfach selber ein bisschen aus dem Nähkästchen ganz kurz plaudern. Also wir mit Kings Winter, mit meiner Band, wir suchen halt auch immer noch einen Schlagzeuger aktuell. Und es ist halt einfach schwierig, Leute zu finden, ne? Also gerade auch in dem Hobbybereich ist es dann halt auch einfach eine Sache, wir sind eine Band, die sehr viel remote arbeitet und wenig probt. Das sagt dann vielen Leuten schon nicht zu, weil sie halt einfach gerne im Proberaum sein wollen und viel proben wollen. Aber unsere Lebenssituation lässt das halt gerade nicht zu. Da brauchst du jemanden, der halt einfach damit klarkommt. Du brauchst jemanden, der stilistisch unterwegs ist in der gleichen Richtung und da Lust drauf hat. Wir sind halt auch so ein bisschen außerhalb der Sachen wie Death, Black und Thrash Metal, die halt immer sehr, sehr populär sind. Wie man auch an unseren eingehenden Promos bei PowerMetal.de immer sieht. Das muss man dann halt eben im Auge behalten. Dann brauchst du jemanden. Wir haben auch noch zusätzlich ein Problem, was wir tatsächlich leider immer noch öfter hören, ist halt, weil wir eine Sängerin haben. Da gibt es dann auch Leute, die sagen, ja, mit Female Frontend kann ich nichts anfangen. Wo ich dann denke, ja, das sagt ja gar nichts über unsere Musik aus. Das sagt nur was über die Geschlechtsteile der Sängerin aus oder der Frontperson aus. Aber nicht darüber, was wir für eine Musik machen. Ja. Und da haben wir halt einfach auch wirklich eine ganz schwierige Situation im Moment. Und ja, auf dem Schlagzeugerposten ist tatsächlich sehr, sehr schwierig zu besetzen. Und das ist halt auch einfach immer eine Chemiefrage. Ich habe halt, wenn man an Periphery denkt zum Beispiel, da ist ja der Adam Nolly, der Bassist, der tourt ja auch nicht mehr mit und der Bass kommt vom Band. Und sie haben auch gesagt, sie wollen halt einfach niemanden dazu nehmen, weil die Chemie halt einfach passt. Aber er konzentriert sich jetzt halt mehr aufs Produzieren lieber. Und Chemie in der Band, wenn das nicht stimmt, dann zieht das auch ganz schnell einfach den kreativen Output runter. Und ja, das ist einfach eine unheimlich schwierige Sache. Das, als Außenstehender kann man da immer leicht denken, ach, nimm doch einfach irgendjemanden, wenn man Session-Musiker bezahlen kann. Klar, wenn nicht, dann muss man da schon wirklich aufpassen, wen man auswählt, weil man halt einfach eine gute Chemie braucht, damit die Zusammenarbeit passt und damit es auch vorwärts geht.
Zum Thema Backing Track kam auch die nächste Frage von Hans. Der sagt, ich habe Videos von der neuen Metallica-Tour gesehen und es klingt so, als würde Lars am Schlagzeug irgendwie nicht zur restlichen Band passen beim Spielen. Ist das Schlagzeug etwa nicht mehr live gespielt und wird vom Band eingespielt?
Ich habe tatsächlich auch die Tour ein bisschen verfolgt. Ich war zwar selber nicht da, aber habe halt viel auch, weil ein paar Freunde da waren, auch Videos gesehen aus der Snake Pit. Also man muss sich das jetzt so vorstellen. Das ist auch eine besondere Situation. Muss man kurz, glaube ich, darauf eingehen. Metallica spielen auf der neuen Tour nicht in der klassischen Konfiguration Bühne auf einer Seite und das Publikum davor, sondern die haben im Endeffekt eine Snake Pit gebaut. Das heißt, die Bühne ist kreisrund in der Mitte der Arena. Es gibt also keinen Bühnenrücken, sondern die Musiker bewegen sich frei auf der Bühne. Und das Publikum kann halt auch super nah dran. Also im Endeffekt ist da nicht, wie man das sonst kennt, ein Wellenbrecher, ein Fotograben oder so, sondern die Fans haben da die Arme teilweise auf der Bühne liegen. Mhm. Ich glaube, das trägt auch ein bisschen dazu bei. Da habe ich nämlich einige Kommentare selber gelesen unter Instagram-Videos und so, wo Leute sagen, oh, Lars spielt ja nicht mehr live. Das trägt halt dazu bei, dass wenn man da steht, hört man halt den Live-Sound des Schlagzeugs halt deutlich direkter. Schall braucht halt eine gewisse Zeit, um durch Luft zu reisen, als die PA das halt macht. Die Gitarren kommen aus der PA und man selber hört den Drummer halt live vor sich spielen und hört halt das laute Schlagzeug, das halt einfach selber genug Schallwellen aussendet. Und das hört man dann natürlich ein bisschen zeitverzerrt. Also ich glaube, das ist auch gar nicht so unbedingt perfekt für die Zuschauer. Immer je nachdem, wo man steht, mag man das auch selber mal bei einem Konzert, wenn man gerade bei einem kleinen Clubshow ist oder so, dass halt die PA dann einfach untergeht gegen die Lautstärke des eigenen Schlagzeugs. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt bei all den Videos, die ich gesehen habe, dass da irgendwas vom Band käme bei Lars. Das ist, glaube ich, einfach ein Phänomen dieses Aufbaus, dass man halt einfach die Audiosignale halt zu unterschiedlichen Zeiten wahrnimmt und dass das dann deswegen auf dem Video gerade wirken kann, wenn man halt einfach nicht den Raum dazu hat.
Deswegen hast du ja auch gesagt, der beste Ort bei einem Konzert, wenn es um das Klangerlebnis geht, ist direkt vorm Mischer. Oder am besten auf dem Show ist, aber das wird ja schwierig.
Da würde ich ja, das ist immer mein Standard-Go-To. Also wenn ich nicht gerade irgendwie einen Slot habe, wo man gut frei stehen kann, wenn es halt sehr voll ist, dann ist mein erster Gang immer zum Mischpult. Also das, klar, der Soundmischer mischt von da aus, also ist da auch logischerweise der Sound immer am besten.
Wir gehen weiter zur Gitarrenfolge. Nadine hat gesagt, ich habe letztens Animals as Leaders live gesehen und trotzdem, dass sie keinen Bassisten dabei hatten, klang der Sound sehr voll und druckvoll. Liegt das an den besonderen Gitarren, die Tosin und Javier spielen?
Das ist definitiv auch wieder so ein Sonderfall. Wir sind da so ein bisschen drauf eingegangen über dieses Extended Range und Gitarren mit mehr als den üblichen 6 Saiten, die man so kennt. Und ja, Animals as Leaders ist da so die klassische Band, die da so ein bisschen den Weg bereitet hat für viele der folgenden Bands. Die beiden spielen 8-Seiter-Gitarren. Das heißt, die tiefste Seite ist nicht nur von der Stimmung her schon im Bassbereich, sondern auch von der Seitendicke. Also die Saiten sind ja unterschiedlich dick auf der Gitarre. Da bewegt man sich auch schon mehr im Bereich Bassseiten. Und dazu kommt dann halt auch noch, dass Tosin gerade sehr viel Slap-Technik spielt. Das heißt, er spielt viel mit Fingerpicking und hat kein Plektrum in der Hand, sondern schlägt halt auch auf die Saiten mit dem Daumen besonders gerne. Der hat auch einen sehr großen Daumen. Das ist immer in der Gitarren-Community immer so ein bisschen die Frage, ob man überhaupt die Sachen spielen kann, wenn man nicht so einen großen Daumen hat, der halt so viele Saiten erreichen kann. Und gerade dieses perkussive Spielen ist halt in den Bassfrequenzen besonders betont. Und ja, deswegen fällt das live halt auch tatsächlich nicht so auf. Ich habe sie tatsächlich selber lange nicht mehr live gesehen. Ich weiß nicht, ob sie inzwischen auch Tracks benutzen, um das Ganze ein bisschen aufzufüllen. Aber als ich sie damals live gesehen habe, vor 8, 9 Jahren, glaube ich. Mhm. Da war definitiv alles live gespielt und da liegt es halt einfach an den 8-Seitern, dass halt das Fehlen eines Basses da nicht so auffällt.
Aber ist es nicht schwierig? Also brauche ich dann nicht einen Finger mehr, eine Hand mehr, um mehr Seiten anzuschlagen?
Das kommt aufs Tuning an. Deswegen hat das Fingerpicking. Er kann halt mit dem Ringfinger, Zeigefinger, Mittelfinger und dem kleinen Finger halt eben die höheren Seiten anspielen, um halt Melodien zu vermitteln, kann aber gleichzeitig mit dem Daumen möglichst halt auf offenen Seiten. Er hat halt wirklich große Hände, was halt auch einfach sehr einfach macht, halt auch sehr breite und große Akkorde zu greifen. Also große Hände sind beim Gitarrespielen immer von Vorteil und beim Bass das recht. Das erlaubt ihm halt einfach auch Basstöne einzustreuen und gleichzeitig halt eben auch Melodie zu vermitteln. Plus die beiden können sich halt auch einfach ein bisschen abwechseln. Also ich stelle selber immer wieder fest, dass bei 8-Seitern einfach der Bass dann halt durchaus ersetzt werden kann, ohne dass man es bemerkt.
Hände sind so ein Thema für sich. Wir haben mit meinem anderen Podcast Bleeding Metal mal eine Folge gemacht mit einem Musiklehrer, Sebastian, und der hat dann auch eben erzählt, dass Instrumente eben vorrangig für Männer gemacht sind, wie eben fast alles auf dieser Welt an männlichen Dummies eben getestet und so weiter wird. Und deswegen, dass für Menschen, die eben von dieser Norm, von dieser Handnorm abweichen, schwieriger sein kann oder das Verletzungsrisiko höher ist, ein Instrument zu spielen oder zu lernen.
Ja, das ist durchaus richtig. Bei der Gitarre kommt halt dann noch was anderes dazu. Ne? Die Abstand der Bünde und so, das wird halt auch alles durch die jeweilige Länge, also die Scale Length nennt man das, praktisch vom Sattel bis zur Brücke halt, wird halt eben davon auch bestimmt, wo halt dann die Töne sind im Endeffekt. Das heißt, die Bünde kann man nicht unbedingt frei beeinflussen, wie man möchte. Mhm. Ja. Aber ja, klar. Und es ist halt auch typischerweise auf Rechtshänder zugeschnitten. Also als Linkshänder hat man auch keinerlei Chancen, an eine hübsche Gitarre ranzukommen.
Genau, oder wenn man sich mal anguckt, Klavier, wenn man als Kind Klavier lernt, dann muss man die Hände ja auch ganz anders benutzen, als das Erwachsene machen. Also ne, die Tasten sind ja dann vergleichsweise größer als die Finger.
Meine Kindergitarren gibt es tatsächlich inzwischen ziemlich gute. Meine Tochter zeigt langsam erstes Interesse, deswegen habe ich mich da mal ein bisschen schlau gemacht und freue mich schon sehr darauf, wenn wir da in die Kindergitarrenabteilung mal gehen können. Das sind inzwischen nämlich tatsächlich sehr funktionale Instrumente und nicht mehr so dieses typische, was man so im Discounter im Angebot bekommt.
Bleiben wir gleich beim Thema Gitarre. Melanie sagt, ich glaube, beim Aufzählen des Equipments fehlte was. Jedenfalls habe ich kürzlich auf einem Konzert eine Klammer gesehen, die an den Hals der Gitarre angebracht wurde. Entweder über alle 6 Seiten oder nur über eine Seite. Möglicherweise, um den Ton höher zu machen.
Ja, wir haben das, glaube ich, so ganz leicht angerissen. Und das liegt zum Teil daran, dass das einfach im Metal nicht so sehr gebräuchlich ist. Das ist das Capoduster, auf eingedeutscht. Ja, und das ist genau das, was Melanie hier beschrieben hat. Es ist im Endeffekt wie ein Finger, den man praktisch quer über die Gitarre legen würde. Klemmt man halt hier in dem Fall eine Klemme. Es gibt die hinten mit einem Zug dran oder es gibt sie einfach mit einer Feder, die man halt einfach an den Hals klemmen kann. Und die drückt dann halt alle Seiten 1, 2, 3, 4 Bünde höher ab und ermöglicht einem dann halt einfach, dass man offene Akkorde spielen kann. Das heißt, jetzt müssen wir ein bisschen tiefer in die Gitarre gehen vielleicht. Gerne. Ich reiße es zumindest mal an. Es gibt Barré-Akkorde praktisch, da liefert mir der Finger den Grundton im Endeffekt auf der tiefsten Seite, um es jetzt mal ganz vereinfacht zu erklären. Und es gibt halt einfach Seiten, wo der tiefste Grundton des jeweiligen Akkords halt ein offener Ton ist oder wo ich versuche halt möglichst viele offene Seiten mitschwingen zu lassen. Die klingen halt gerade auf einer Akustikgitarre besonders voll, was sich halt für Singer-Songwriter eignet. Deswegen ist auch sowas bei Singer-Songwritern sehr beliebt. Aber es gibt halt oft den Fall, dass man halt für den Gesang einen Song halt in einer gewissen Tonart umlegen muss. Das heißt, ich kann nicht immer mit den offenen Seiten operieren, die halt gerade bei der Standardstimmung der Gitarre da sind. Tiefer stimmen geht immer, kennt man aus dem Metal. Also gerade, ich glaube, es gibt selten mal eine Metal-Band, die in Standard-Tuning unterwegs ist, außer vielleicht im Thrash-Metal. Umso moderner es wird, umso tiefer sind die Tunings. Aber nach oben stimmen geht halt einfach schwierig, weil irgendwann übertreibt man es halt mit der Seitenspannung.
Dann reißt sie. Dann kann man sich ein Auge raus.
Ja, viele Gitarrenschüler gehabt, die die Seitenstimmen und nicht wussten, wohin sie mussten und immer weiter gedreht haben, bis dann irgendwann einfach pling und dann fliegt einem diese Seite um die Gegend. Die sind wirklich sehr scharf.
Ja.
Und genau, das Capoduster ist halt einfach ein ganz einfacher Weg, um ganz einfach die Gitarre halt nach oben zu stimmen im Endeffekt. Und dann halt wieder mit den offenen Akkorden arbeiten zu können. Oder es ist halt auch super einfach, wenn man jetzt einen Song gelernt hat halt und sich halt sonst immer am Sattel orientiert, das heißt da, wo die Saiten praktisch aufliegen an der Kopfplatte und nicht sich jetzt alles umlegen möchte, während man den Song spielt, kann man dann einfach mit dem Capoduster sich dann am Capoduster orientieren, so als wäre es der Sattel. Und dann kann man halt trotzdem den Song mehr oder minder so spielen, wie man ihn gelernt hat. Gerade wenn man nur offene Akkorde benutzt, dann muss man auch nicht auf dem Griffbrett sonst umsortieren. Sondern kann halt in dieser Grundposition, die sich meistens über die ersten drei Bünde erstreckt, halt relativ leicht die Songs spielen. Und ich nehme an, dass Long Distance Calling, das definitiv auch, die sind ja eine instrumentale Band und sind auch sehr mal viel mit atmosphärischeren Sachen und cleanen Parts unterwegs, dass da sicher auch mit eine Rolle spielt, halt einfach, dass man da halt Töne einfach offen mitklingen lassen kann, während man halt andere Seiten abgreift. So kann man halt dann auch durchaus sich in die richtige Tonart bringen und dann einfach mehr Seiten offen mitschwingen lassen, was halt gerade bei so ja, droniger, atmosphärischer Musik sehr hilfreich sein kann. Deswegen ist das im Metal sonst eher wenig verbreitet, aber Long Distance Calling habe ich auch schon tatsächlich mit dem Capo auf der Bühne gesehen.
Du hast jetzt vorweggenommen, dass Melanie bei Long Distance Calling gewesen ist, denn das kommt in ihrer nächsten Frage erst vor, macht aber nichts.
Ach sorry, ja, da habe ich gespoilert.
Da hat sie geschrieben, mir ist aufgefallen, dass Long Distance Calling auf der rechten Seite der Bühne eine Box mit einem Mikro stehen hatten und Verstärker, aber auf der linken Seite nur Verstärker. Oder habe ich da etwas übersehen?
Ich habe sie leider noch länger nicht live gesehen, aber ich habe sie gesehen im Wacken-Stream. Die gehen tatsächlich einen gemischten Ansatz. Also das heißt, auf der einen Seite hat man halt die klassischen Aufbau, den wir auch in der Gitarrenfolge beschrieben haben. Das heißt, man hat einen Top-Teil, den Verstärker, der ist an eine Box angeschlossen. Die Box wird mit einem Mikrofon abgenommen. Und auf der anderen Seite der Bühne stehen tatsächlich nur die Amps oder die Verstärker. Und dann werden die halt eben, das ist auch eine Technik, die wir, glaube ich, haben die kurz angerissen. Im Endeffekt nennt man das eine Loadbox. Diese Röhrenverstärker, die brauchen eine gewisse Last, damit die laufen können und nicht die Röhren durchbrennen. Und im Endeffekt gibt es da eine kleine Box, die liefert diese Last, die der Verstärker braucht und sorgt dann dafür, dass man über diese Box halt auch eine Boxensimulation einspielen kann. Das heißt praktisch ein EQ-Profil, das nachahmt, wie eine Box mit Mikrofon klingen würde. Und so kann man dann halt eben hingehen und dann das Signal direkt an den Mischer und an Front of House, also an den Sound, den das Publikum hört, rausgeben und auch an die eigenen Monitore für die Bühne. Das ist halt durchaus ein bisschen aufgeräumt und ich glaube, das ist halt einfach auch so eine gewisse Präferenzsache. Manche Gitarristen mögen es gerne, wenn sich die Luft auf der Bühne bewegt und der Amp vor einem steht und die Box halt eben Luft bewegt und halt einfach laut ist. Und andere haben halt gerne eine aufgeräumte Bühne oder halt einen sehr reproduzierbaren Sound, weil halt eben durch diese Simulation ist halt alles immer gleich im Endeffekt und ich habe nicht das Problem, steht das Mikrofon ein bisschen anders. Habe ich heute eine andere Box, wenn es Leih-Equipment ist oder so. Und da gehen halt Long-Distance-Calling einfach so ein Mischansatz, aber das ist überhaupt nicht problematisch. Am Ende des Tages ist alles abgenommen, geht durch das Mischpult und wird dann erst von uns Zuhörern und Zuhörerinnen wahrgenommen. Also macht das im Endeffekt nur einen Unterschied für die Musiker auf der Bühne.
Wir bleiben bei einer Frage jetzt noch bei der Gitarre. Jan möchte wissen, warum spricht Kent van Druten, Klammer auf, das ist der Techniker von Iron Maiden, Klammer zu, von Mikrofonen an den Gitarren? Das Spiel wird doch durch die Pickups abgenommen und Iron Maiden haben doch auch keine Boxen mit Mikrofon auf der Bühne, oder doch?
Ja, er bezieht sich da auf ein Video, das verlinken wir euch auch in den Shownotes. Da ist ein sehr interessantes Interview, wenn man sich für diese hinter den Kulissen Sachen interessiert mit Ken van Druten. Das hatte ich tatsächlich sogar schon vor der Frage gesehen. Aber Ken spricht da halt eben von Mikrofonen an den Gitarren. Und das ist halt ein bisschen verwirrend, gerade für Leute, die sich damit nicht auskennen. Also tatsächlich, Iron Maiden spielen tatsächlich mit Boxen auf der Bühne und da stehen auch Mikrofone. Das einzige Ding ist halt, Maiden benutzen sie halt nicht mehr als Bühnenkonstruktion. Wer Iron Maiden mal live gesehen hat, der weiß, dass sie ja diese ja schon seit Jahren eigentlich die gleiche Bühne benutzen. Das heißt, oben ist dieser Laufgangaufbau, auf dem sich Bruce Dickinson meistens bewegt. Dazwischen steht dann das Schlagzeug mit in dieser Konstruktion drin und vorne ist halt dann Platz für die Gitarristen und für Steve Harris, den Bassisten. Im Endeffekt sieht das ziemlich massiv aus, aber es sind alles nur Vorhänge, wenn man sich mal so ein paar Behind-the-Scenes-Videos anguckt. Die sind halt einfach eingefärbt wie das jeweilige Bühnenbild und direkt hinter diesen Vorhängen stehen halt die Amps. Und deswegen spricht er hier von Mikrofon. Jan hat natürlich recht, das Signal selbst wird mit den Pickups der Gitarre abgenommen, geht dann in den Verstärker. Und da stehen dann die Mikrofone, von denen Ken Druten hier spricht. Sind dann halt einfach nur für den Zuschauer nicht so zu sehen, um halt einfach eine saubere und ja dem Thema jeweils angepasste und veränderbare Bühne für alle Maiden zu ermöglichen. Aber die Boxen laufen und die sind auch auf laut eingestellt. So Maiden ist auch eine Band, die immer noch nicht mit In-Ear-Monitoring spielt, sondern eine relativ laute Bühne hat und die Boxen sind definitiv da, auch wenn man sie nicht sieht.
Jan hat noch eine Frage, allerdings zur Produktionsfolge. Sorgt das starke Mitwirken des Produzenten im Songwriting dafür, dass gerade moderne Bands immer ähnlicher klingen? Wird da nicht etwas zu viel auf Spotify-Erfolg getrimmt?
Ja, ich glaube, er bezieht sich da so ein bisschen auf den Gast, den wir da hatten, Timo, der halt eben ein Produzent ist, der sehr eingreift. Oder was heißt eingreift? Also sehr aktiv mit am Songwriting mitarbeitet.
Beziehungsweise er bietet es an, ne? Also es ist ja in seinem Portfolio, dass er eben sagt, wir können dies, das und jenes machen und sagt eben auch, eine Sache, die ich anbiete, ist, dass ich euch beim Songwriting unterstütze.
Genau, also es war jetzt auch nicht so gemeint, dass er das zwangsweise jeder Band aufzwingt, sondern es ist halt eine Option, die sicher halt auch viele Bands in Anspruch nehmen. Er macht halt auch einfach tolle Refrains und tolle Platten. Also das muss man halt auch einfach mal festhalten. Mhm. Aber er hat es halt in der Folge auch eigentlich schon so ein bisschen selber mit beantwortet tatsächlich, weil er hat ja in der Folge, glaube ich, mal gesagt, das ist mir so ein bisschen hängen geblieben, weil er da auch so ein bisschen einen anderen Ansatz vertritt, als ich den jetzt vertrete. Ich bin immer froh, wenn die Band mehr Input hat. Oder würde selber, glaube ich, auch nicht mehr unbedingt reinreden lassen wollen. Und er sagte halt, glaube ich, in der Folge mal, oh, das ist so ein typischer Timo-Chorus, dass ihm das so als Lob gesagt wird. Und da hört man dann ja schon raus, dass im Endeffekt der Produzent dann ja doch so ein bisschen rauszuhören ist. Mhm. Die Beispiele findet man auch bei größeren Bands. Also ich denke da an jemanden wie Bob Rock, der halt sehr bekannt dafür ist, dass er Bands halt gut auf kommerziellen Erfolg trimmen kann. Bon Jovi, Motley Crue, später Metallica mit dem Black Album. Oder jemand wie Rick Rubin ist halt eher so ein Vertreter der anderen Schule. Der ist halt eher unauffälliger im Hintergrund, aber er ist unheimlich gut darin, Bands richtige Denkanstöße zu geben, um sie dann halt wieder auf den richtigen Pfad zu kriegen. Also gerade so verirrte Bands wie ja, Metallica damals, bevor Death Magnetic rauskam, über den Mix kann man reden, aber die reine Idee dahinter, wieder ein bisschen mehr zurück zu den Wurzeln zu gehen. Er hat damals ja auch bei Linkin Park relativ wichtige Impulse geliefert, um sich so ein bisschen neu zu finden nach Minutes to Midnight. Er hält sich das halt so ein bisschen mehr raus, aber er ist halt aktiv in dem Hinsicht, dass er einfach so ein paar Hinweise gibt, wo es hingehen könnte und die Bands halt so ein bisschen anspornt. Also da gibt es durchaus beide Ansätze. Ich glaube, was halt auch so ein Ding ist, worauf Jan hier anspielt, ist, dass halt auch Bands halt schnell gleich klingen können. Da sind wir auch in der Folge so ein bisschen drauf eingegangen, dass halt einfach ein Produzent halt einfach einen klassischen, also einen typischen Sound für sich hat. Ich gucke sehr viele Tutorials von Jens Bogren, der im Metal ein großer Household-Name ist und ja, sehr viele Bands mischt. Und er hat halt eben einfach seine Amps im Studio, die er benutzt zum Reampen, also um die Sachen, die er von den Bands zugeschickt kriegt, nochmal durch seine Amps zu jagen und neu aufzunehmen, damit es halt in seine Soundvorstellung passt. Da hat er ein gewisses Set an Amps. Und dann hat er halt eben auch so gewisse Snare-Samples oder Schlagzeug-Samples, die er halt gerne benutzt. Das kann man, wenn man ein Ohr dafür hat, halt einfach wiedererkennen. Und noch ein größeres Problem ist, glaube ich, heute, dass halt jetzt zum Beispiel Jens Bogren auch oder auch viele andere Produzenten, Adam Nolly haben wir gerade schon mal angesprochen von Periphery, dass sie halt auch ihre Plugins halt auf den Markt bringen und im liebsten Fall auch noch mit Presets, sodass halt jede Band nicht mal den Produzenten braucht, sondern die Presets benutzen kann, um halt auch wieder auf einen ähnlichen Sound zu kommen. Ob das jetzt unbedingt zwingend schlecht ist, das muss irgendwie jeder für sich selber entscheiden im Endeffekt. Aber es ist halt durchaus die Gefahr, dass man halt, gerade wenn man sich auf so Presets verlässt und da halt einfach ja, nicht größer drüber nachdenken, sondern auch, das klingt super, das hat Jens Bogren so gemacht, das muss gut sein, dass man dann natürlich so ein bisschen untergeht in der Masse. Also da muss man halt, glaube ich, die richtige Balance für sich selber finden.
Und mal abgesehen davon, man hört es auch bei einigen Bands, dass die eben sagen, wir gehen mit fertigen Songs ins Studio, zum Beispiel In Flames haben jetzt vor kurzem eine Mini-Dokumentation rausgebracht, wo sie eben auch darüber sprechen, dass einfach Björn und Anders sich treffen und dann die Songs komplett fertig schreiben und erst dann gehen sie ins Studio. Und es gibt eben Bands, die gehen mit Ideen ins Studio oder die haben noch gar nichts und schreiben dann alles mehr oder weniger im Studio. Also es sind ja auch so verschiedene Ansätze, die die Bands dann haben. Und wenn ich halt mit einem komplett fertigen Album schon reingehe und das im Prinzip nur abspiele sozusagen, dann hat der Produzent ja wesentlich weniger Einfluss, als wenn ich sage, oh, ich bin mit den Songs noch gar nicht so richtig fertig und wir können hier dies, das und jenes dann gerne noch verändern. Da ist ja dann wesentlich mehr Raum auch für Input.
Genau, also früher war das auch so, dass die Produzenten dann gerne die Bands im Proberaum besucht haben, bevor sie produziert haben und sich dann halt Notizen gemacht haben, während die Band halt in Zeiten, wo man keine Demos zu Hause aufnehmen konnte, einfach die Songs regelmäßig gespielt hat. Also ich denke da, ich habe letztens eine sehr interessante Doku oder ein Interview mit Butch Vig gesehen, der Nirvana damals produziert hat, der dann erzählt hat einfach, wie er im Proberaum stand und Nevermind sich das erste Mal praktisch angehört hat und auch so ein paar Tipps gegeben hat und so. Und dass er dann halt direkt, als er Smells Like Teen Spirit gehört hat, direkt gewusst hat, dass das halt ein Hit ist und dass man da nicht mehr viel dran machen musste.
Ja. Ja, und ob eine Band jetzt auf Spotify Erfolg trimmt oder nicht, weiß ich nicht, dass ich sag mal so, Geld verdienen sie damit alle nicht so, dass sie davon leben können. Und wenn sie dann das für sich entscheiden, ich möchte dann hier gute Zahlen bei Spotify haben, um eben eine größere Tour fahren zu können, all power to them. Also die sollen das bitte so machen, wie sie das für richtig halten. Da muss niemand irgendwie einem Fan gerecht werden oder ähnliches. Wie gesagt, das ist ja keine Dienstleistung in dem Sinne, mit der großartig Geld zu holen ist, wo man seinen Lebensunterhalt mit finanzieren könnte, sondern in erster Linie machen die alle Musik für sich selbst und dann sollen sie einfach auch das machen, was ihnen Spaß macht. Und wenn sie sich dafür entscheiden, ich will hier bei Spotify durch die Decke gehen und klingen wie eine Band von der Stange. Das eine muss jetzt das andere nicht unbedingt bedeuten, aber kann es halt, dann sollen sie es halt so machen. Und wenn sie sagen, ich will meinen individuellen Sound, denn ich werde ja eh nicht reich damit, dann sollen sie es bitte auch so machen.
Ja, also es soll auch einfach, man muss halt auch einfach mit der Zeit gehen. Ich habe jetzt gerade selber unsere Platte ins Mastering geschickt von Kings Winter. Wir sind gerade mit dem neuen Album fertig geworden. Und auch da hat man halt beim Tracklist machen halt immer im Hinterkopf, dass man halt die singlewürdigeren Songs, die ein bisschen kompakteren, das ist auch nicht erst seit Spotify so, das muss man auch mal ganz klipp und klar sagen. Also auch wenn man jetzt so ein altes Iron Maiden Album sich anschaut oder so, vorne sind immer die klassischen Hit-Singles. Also wenn man die Songs sucht, die eingängig waren, dann waren die immer vorne angestellt. Einfach weil man halt einfach damit rechnen muss, dass Leute, wenn sie eine Band antesten, halt eben eine Platte auflegen oder bei Spotify anmachen oder wie auch immer und sich halt die ersten 2, 3 Songs anhören und dann entscheiden, ob sie dabei bleiben wollen oder nicht. Und das ist ja auch, das mache ich genauso. Wenn ich eine neue Platte höre, höre ich auch rein erstmal und dann entscheidet sich halt relativ schnell, ob du dabei bleibst oder nicht. Und dem muss man einfach Rechnung tragen. Und das ist auch nicht so, also das klingt immer so ein bisschen so, ja, das ist alles so auf Spotify, dass das so schlimm wäre. Also das war auch früher so. Auch früher haben die Bands die Singles geschickt ausgewählt als möglichst Radiohits und nicht irgendwie den sperrigen 9-Minuten-Epos, dass kein MTV spielt oder so. Da hat sich nicht viel dran geändert, nur halt, dass das Medium, wie man es konsumiert, halt jetzt anders geworden ist.
Und du hast gerade Platte gesagt, es gab ja früher die klassische B-Seite auf der Schallplatte.
Genau.
Die weniger populären Tracks, da musste man die Schallplatte dann umdrehen auf die andere Seite, um diese Tracks sich dann anzuhören.
Genau, das habe ich gar nicht bedacht. Klar, die ersten Alben, also wenn ich jetzt so an sowas denke wie Metallicas Master of Puppets oder so, die sind ja auch alle primär damals auf Vinyl erschienen. Da wird das sicher auch mitgespielt haben, dass die erste Seite dann halt möglichst attraktiv war. Und wenn man dann wenden musste, da kamen dann die etwas experimentelleren, längeren und ja, spannenderen Songs vielleicht, die sich dann die Hardcore-Fans erhört haben und dann, manchmal muss man sich so einen Song wirklich warm hören erstmal. Das ist nicht alles immer so leicht zugänglich. Und die leicht zugänglichen stehen halt vorne, damit erstmal jemand kleben bleibt.
Die Songs, die dann für diejenigen sind, die bereit waren aufzustehen und zum Plattenspieler zu laufen und umzudrehen.
Herrlich. Bonusmaterial.
Wunderbar, das war's mit den Fragen, die wir da bisher zu bekommen haben. Wenn ihr weitere Fragen habt zu den Folgen, die wir schon veröffentlicht haben oder auch zu denen, die jetzt in Zukunft kommen, schickt uns die gerne zu und Tobi beantwortet die meistens dann direkt auch per Mail oder wie auch immer ihr uns da kontaktiert. Und ansonsten fassen wir die dann gerne auch nochmal in einer weiteren Folge zusammen, wenn da eben wieder ein paar mehr zusammengekommen sind. Ich danke dir, Tobi, dass du hier dir die Zeit genommen hast, das alles nochmal ausführlich zu beantworten. Und wir haben natürlich noch die obligatorische Frage nach dem aktuellen Lieblingslied.
Ich glaube, aktuell tatsächlich heute im Auto gehört Blackstone Cherry Screaming at the Sky, der Titeltrack des neuen Albums von Blackstone Cherry. Der geht mir nicht aus dem Ohr.
Es gibt einen Song, bei dem ich sehr spannend fand, wie er auch gemacht wurde und wie das Video entsprechend gemacht wurde. Von der Band Devil May Care und der Song heißt Chakra. Und die haben den Song erst rausgebracht mit einer Deaf-Performance, also mit einer Performance für Gehörlose, wo sie auch wirklich, also man sieht die Band halt in einem Raum und da spielen sie und performen halt. Und sie haben wirklich ihre Performance darauf ausgelegt, dass das verständlich wird oder etwas transportiert für Menschen, die eben gehörlos sind. Und gleichzeitig ist nebendran noch zu sehen eine Gebärdensprachdolmetscherin, die auch nicht nur die Wörter formt mit den Händen und so weiter, sondern die auch ein bisschen Mimik und Gestik reinbringt. Diesen Ansatz fand ich halt super spannend, das erst so zu machen. Und sie haben auch erst dieses Video rausgebracht und ein paar Tage später den Song, also so, dass man selbst auch wirklich das nicht gehört hat, sondern sich nur diese gehörlosen Performance angucken konnte. Und das fand ich wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Also lohnt sich das mal anzugucken.
Das ist tatsächlich eine echt coole Idee.
Ja, ich pack's mal in die Shownotes. Vielen Dank euch da draußen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.